Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Erfindung der romantischen Liebe als bürgerliches Ehekonzept hat Gesellschaften grundlegend verändert. Aus Liebe zu heiraten, das ist eine Idee, die sich bis heute gehalten hat. Der Film Materialists fragt ab heute im Kino, was Liebe wert ist. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir uns die Sammlung des Naturkundemuseums in Karlsruhe genauer an und wir berichten vom Kunstfest Weimar und einer faustischen Figur des 21. Jahrhunderts. Zur Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Es ist ziemlich genau 70 Jahre her, dass die Bundeswehr gegründet wurde, als Antwort auf den Kalten Krieg und mit dem Bewusstsein, dass sich eine Armee in der Bundesrepublik maximal von der Wehrmacht unterscheiden müsste. Die Idee des Staatsbürgers in Uniform wurde geboren, eines Soldaten, der nach ethischen Grundsätzen handeln soll und Nein sagen darf. Lange Zeit beschränkte sich die Aufgabe der Bundeswehr als Parlamentsarmee eher auf Katastrophenhilfe, aber spätestens mit dem Einsatz in Afghanistan wurde der Bruch zwischen der gesellschaftlichen Vorstellung von einem Soldaten und der Realität des Krieges offensichtlich. Wie das die derzeitige Diskussion über einen möglichen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine prägt, darüber habe ich mit der Historikerin Ute Frevert gesprochen, die nicht nur zur Geschichte der Gefühle geforscht hat und Präsidentin der Max-Weber-Stiftung ist, sondern auch Autorin des Buches »Die kasernierte Nation, Militärdienst und Zivilgesellschaft in Deutschland«. Ich habe Ute Frevert gefragt, ob die Idee des Staatsbürgers in Uniform mit den neuen geopolitischen Realitäten ausgedient hat.
Nein, Frau Reinhardt, das sehe ich nicht so. Wobei allerdings die Idee des Staatsbürgers in Uniform natürlich eine ist, und zwar nicht erst mit der Gründung der Bundeswehr in Mitte der 50er Jahre, sondern schon seit dem frühen 19. Jahrhundert, eigentlich von Frankreich ausgehend, der Französischen Revolution, das mit der Idee zusammenhängt, dass jeder Staatsbürger damit auch Verteidiger seines Vaterlandes ist. Das heißt, es setzt eigentlich das Modell der allgemeinen Wehrpflicht voraus. Die haben wir ja im Moment gar nicht mehr, beziehungsweise wir haben sie ausgesetzt, sodass sich dieses Szenario eines Einsatzes außerhalb des Territoriums der Bundesrepublik Deutschland ohnehin nur für eine Berufsarmee stellen würde im Moment.
Glauben Sie trotzdem, Frau Frevert, dass wir, auch wenn die Wehrpflicht im Moment noch ausgesetzt ist, eine Diskussion, eine gesellschaftliche darüber bräuchten, was die Bundeswehr sein soll? Und eben sich vielleicht doch die Idee von 1955 bis heute, was sie sein soll, möglicherweise verändert haben könnte?
Sie hat sich sicherlich verändert. Sie hat sich verändert, weil der, um es etwas pathetisch zu sagen, der Schatten des Zweiten Weltkriegs, obwohl er jetzt ja auch wieder von Seiten mancher Politiker beschworen wird, doch immer weniger definierend, weniger dominierend geworden ist. Also wir denken jetzt nicht mehr so stark darüber nach, und das ist, denke ich, auch verständlich und auch politisch wichtig und richtig, ob wir eine Brigade von 5000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten nach Litauen schicken, obwohl auch Litauen 1941 von der Wehrmacht überfallen worden ist und die Wehrmacht dort gehaust hat. Das ist nicht nur eine friedensstiftende Mission, in der die Bundeswehr dort ist, sondern das ist ein als Teil der NATO, die NATO-Gebiet gegen mögliche Angreifer, woher kommen die wohl, zu verteidigen hat. Und insofern, auch da fehlte eigentlich dieses Argument, wir dürfen das alles nicht mehr tun, weil das der Zweite Weltkrieg noch auf den Erinnerungen, also unseren Erinnerungen, aber auch vor allem den Erinnerungen in dem Land Bundeswehrsoldaten stationiert sind, lastet. Dieses Argument ist ziemlich hinfällig, zumal sich eben auch die politischen, geopolitischen, militärischen Verhältnisse massiv geändert haben jetzt seit den 2000er Jahren und wir es mit einer ganz, ganz anderen Bedrohungssituation haben, in der die Bundeswehr auch ja sicherlich Teil ist und das auch als Teil ihres Selbstverständnisses darüber diskutieren wir ja im Übrigen auch schon die ganze Zeit. Nur ich würde davor warnen, sozusagen immer mit gespaltener Zunge diese Dinge zu diskutieren und zu sagen, naja, der Zweite Weltkrieg verhindert letztendlich, dass deutsche Soldaten irgendwo anders in Europa in einem vormals besetzten Gebiet eingesetzt werden kann.
Aber können wir diese Debatte führen ohne diesen historischen Hintergrund, der dann eben so lange auch noch nicht her ist?
Das machen wir ja im Wesentlichen auch zum Beispiel in Litauen, das finde ich sehr beeindruckend, darüber, dass wir unseren Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die dort jetzt stationiert sind, durchaus eine, wie soll man sagen, eine historische Lektion mitgeben, dass sie wissen, wo in welchem Land sie stationiert sind und dass dieses Land eben auch eine ganz andere Erfahrung mit Soldaten aus Deutschland gemacht hat. Nur wenn in dem Land selber, und ich habe es selbst erlebt in Reisen durch Litauen, dass mir junge Menschen entgegengekommen sind und mir gedankt haben als Deutscher dafür, dass deutsche Soldaten dort stationiert sind, weil die Angst vor Russland so stark ist und ja auch begründet stark ist. Also dass wir uns sozusagen hinter unsere eigene Nabelschau zurückziehen und die Bedürfnisse der anderen Länder, und dazu gehört sicherlich auch die Ukraine, dann einfach mit einem Federstrich wegwischen und sagen, nein, wir müssen jetzt erstmal Nabelschau betreiben und uns wieder vergewissern, wie furchtbare Dinge deutsche Soldaten im Osten und auch im Westen Europas getan haben, was richtig ist. Aber wir können uns nicht sozusagen in die Hände binden in dem Moment, in dem aus den Ländern selber das dringende Bedürfnis, die Not auch entsteht, deutsche Soldaten zum Schutz ihrer eigenen Freiheit im Lande stehen zu haben.
Frau Frevert, ich will nochmal, obwohl Sie sagen, diese Debatte findet eigentlich auch statt, diese gesellschaftliche Debatte, noch einen Begriff zum Schluss mit Ihnen diskutieren, den der wehrhaften Demokratie, der ein Begriff ist oder eine Formulierung, den viele ohne Probleme und auch mit Überzeugung benutzen, weil wir vielleicht auch wirklich gerade merken, wie angreifbar die Demokratie ist und dass man sie verteidigen muss. Was würden Sie sagen, welches Konzept von Wehrhaftigkeit liegt dem denn zugrunde?
Dieser Begriff der wehrhaften Demokratie ist eigentlich, kommt aus einem ganz anderen Kontext. Das kommt aus dem Kontext einer innenpolitischen Herausforderung oder eines Angriffs auf unsere Demokratie. Dass, obwohl wir eine freiheitliche Verfassung haben, diese freiheitliche Verfassung, wenn sie von Feinden angegriffen wird, auch verteidigt werden muss. Durch legale Sanktionen, aber natürlich auch durch das, was wir selber jetzt in den letzten 70 Jahren ja auch erlebt oder 75 Jahren erlebt haben, durch eine Mobilisierung auch der Zivilgesellschaft für unsere Freiheit. Das hat historisch relativ wenig mit der Wehrhaftigkeit in Form einer militärischen Mobilisierung mit der Bundesrepublik zu tun. Aber es wird natürlich vor dem Hintergrund eines super aggressiven Regimes, imperialen Regimes in Russland, wird es herausgefordert. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir in dem Moment, in dem die imperialen Fieberträume von Herrn Putin oder seinem Nachfolger dann auch weiter nach Westen ausgreifen, wie wir uns dazu positionieren und wie wir unsere zivil- und auch natürlich militärische Kraft sozusagen einsetzen, um dem Einhalt zu gebieten.
Die Historikerin Ute Frevert über den Begriff der wehrhaften Demokratie und die Idee des Soldaten als Staatsbürger in Uniform. Und vielleicht liegt es ja tatsächlich am Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass ein jahrelang fast schon ignorierter Klassiker in den letzten 2 Jahren wieder häufiger in den Theatern gespielt wird, Goethes Faust. Denn auch dort geht es um Krieg und imperiale Expansion. Das Kunstfest Weimar, das wichtigste spartenübergreifende Kulturfestival im Osten Deutschlands, eröffnete gestern Abend mit Faust II in einer Bearbeitung des südafrikanischen Regisseurs Brad Bailey, der in Faust X oder Faust X eine faustische Figur der Gegenwart erfindet. Michael Lages war bei der Uraufführung gestern Abend dabei.
Wenn die Kettensäge zum Einsatz kommt, zum Glück im Video und nur in einer Art von Comic-Stil, ist endgültig klar, dass dieser Abend einer unter Südafrikanern ist. Brad Bailey, Jahrgang 1967, nimmt jenen 4 Jahre jüngeren Landsmann ins Visier, der sich im vorigen Jahr mit 300 Millionen US-Dollar in den amerikanischen Wahlkampf eingemischt hatte und für die Werbung, die er dem Kandidaten der Republikaner finanzierte, belohnt wurde mit einem wichtigen Posten außerhalb der Regierung. Aber ziemlich schnell hat Donald Trump den Wahlkampffinanzier Elon Musk wieder rausgeschmissen. Dieser Südafrikaner also will nicht nur Regierungen kaufen, er war auch der, der mit der Kettensäge, einem Geschenk des ähnlich grenzwertigen argentinischen Präsidenten Javier Milei, die alte Ordnung final zerschreddern wollte. Und darum ist er der Faust von heute im Stück von Brad Bailey. Schon der Titel Faust X verweist auf Musks Internetplattform und das Unternehmen SpaceX, mit dem der Sonderling aus Südafrika zum Beispiel den Mars erobern möchte.
Bin ich der Flüchtling nicht? Der Unbehauste, der Unmensch ohne Zweck und Ruhe.
Und das ist dann ja in der Tat ziemlich faustisch im zeitgenössischen Sinne. Denn um zwar noch nicht die Sterne, aber immerhin die Welt zu erobern, brechen ja nach der Tragödie um Margarete Held und Antiheld bei Goethe auf. Der Teufel Mephisto und der, der ihm die eigene Seele verkauft hat. Dank Mephistos Zaubereien verteilt Faust Geld unter den Mächtigen der Welt. Das Land will er modernisieren und kolonisieren und nimmt dafür in Kauf, dass alte Idyllen zerstört werden, etwa die kleine Hütte des Greisenpaares Philemon und Baucis, die dem freien Blick aufs Meer im Wege steht. Das letzte Bauwerk allerdings, mit Mephistos Hilfe wie mit tausenden schaffender Hände vorangetrieben, ist dann nur mehr das eigene Grab. Längst erblindet will dieser Mensch zum Schluss den letzten Blick ins ewige Glück genießen, natürlich vergeblich. Der zweite Teil des Klassikers ist ein monströses, an Fantasien überreiches Weltpanoptikum und Brad Bailey bringt alle verfügbaren Medien an den Start. Für die Dramaturgie soll sogar ChatGPT zum Einsatz gekommen sein. Naja. Knapp 1,5 Stunden folgen wir Videobildern, teils sehr abstrakt, teils halbreal und immerzu wuchtigen Sounds. Etwa im winzigen Zitat des Gespräches über Fausts Seele zwischen Teufel und Gott aus dem Prolog im Himmel des ersten Faustteils. Im Dauervideo leuchten die englisch zurechtgestutzten Texte hervor, deutsch übersetzt und teilweise auch synchron gesprochen.
Wie Seelenschönheit steigert sich die holde Form, löst sich nicht auf, erhebt sich in den Äther und sieht das Beste meines Innern mit sich fort.
Und vor dem Video agieren 8 Figuren, aber kaum jemals sind sie wirklich kenntlich. Die Köpfe sind verborgen unter monströsen Masken, wie häufig in sehr antiken Stücken bei den Steinstelen auf den Galapagosinseln oder den Schwellkopfmasken im hiesigen Karneval. Mit diesen Ganzkopfmasken werden nun zwar die Bilder überaus eindrucksvoll, der Aufführung kommt aber fast alles Humane abhanden und sie ähnelt mit der Zeit eher einer Installation. Als wäre auf sonderbare Weise alles, was hier verhandelt wird, immer nur theoretisch. Kaum je sehen wir ein menschliches Gesicht und zum Dialog zwischen wahrhaftigen Wesen kommt es auch nicht. Tatsächlich sehen wir die Darstellerinnen und Darsteller ohne Maske nur zu Beginn und ganz am Schluss stumm aufgereiht an der Rampe, unbewegt auch im Applaus. Irgendeine Form von Gemeinschaft mit dem womöglich mitfühlenden Publikum strebt Brad Bailey jedenfalls nicht an. Wie stark der Stoff auch ist, und das ist er, die Inszenierung schafft fundamentale Distanz.
Michael Lages über Faust X des südafrikanischen Regisseurs Brad Bailey beim Kunstfest Weimar. Dass die romantische Liebe die einzige von einer wirtschaftlichen Ökonomie befreite Zone wäre, damit hat die Soziologin Eva Illus in diversen Publikationen der letzten Jahre aufgeräumt. Als Idee wirkt das aber durchaus finanziell lukrativ in der Unterhaltungskultur fort, sehr erfolgreich im sogenannten New Adult Buchmarkt, aber natürlich auch in Hollywood. Auch in einem neuen Film der Regisseurin Celine Song, der heute ins Kino kommt, Materialists. Eine Frau hat die Wahl zwischen einem gut aussehenden und sehr reichen Mann oder ihrem chaotischen verflossenen Ex.
Liebe ist einfach.
Ah ja? Ich finde, es ist die schwierigste Sache auf der Welt.
Ob an diesem Film aber vielleicht doch etwas anders ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus. Katja, der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben und die Ankündigung des Films, da muss ich ehrlich sagen, das klingt ziemlich vorhersehbar.
Ja, es ist auch ein bisschen vorhersehbar. Andererseits ist es auch wieder interessant, weil wir folgen hier ja Dakota Johnson in der Rolle einer ziemlich abgeklärten New Yorkerin, so Anfang 30. Und wir begegnen dieser Lucy am Anfang des Films, als sie durch die Straßen von New York zum Büro ihrer Agentur läuft und dann erkundigt sie sich am Telefon bei einem Klienten, wie denn das Date am Vorabend gelaufen sei. Und er sagt eben, es war ein Reinfall. Und dann sehen wir sie bei der Hochzeit einer Kundin und hier verteilt sie Visitenkarten auch an den Bruder des Bräutigams. Bräutigams. Aber der will eben nicht in die Kartei, der will sich mit ihr verabreden. Und für Lucy sind Beziehungen und Ehen wirklich ein Geschäft, ein Deal, bei dem man sozusagen gegenseitig Forderungen abgleicht, ein Geschäft der kapitalisierten Körper. Und dieser Harry, gespielt von Pedro Pascal, der passt ganz gut in ihr Geschäfts- und Weltbild. Er ist nämlich das, was man in ihrer Branche ein Einhorn nennt, also ein superreicher, gut aussehender, gebildeter Junggeselle. Aber zufällig begegnet sie dann auf dieser Hochzeitsgesellschaft gleichzeitig ihrem Ex-Freund John, gespielt von Chris Evans. Und der arbeitet als Kellner beim Catering-Service, als erfolgloser Schauspieler. Der wohnt in einer Katastrophen-WG und ist immer noch pleite. Und das ist genau die recht vorhersehbare Grundkonstellation.
Jetzt ist das aber ein Film der koreanisch-kanadischen Regisseurin Celine Song. Die ist noch nicht so bekannt, war aber 2023 mit ihrem Spielfilmdebüt Past Lives im Wettbewerb der Berlinale vertreten. Der Film kam ziemlich gut an. Wofür steht denn Celine Song?
Sie ist schon ein bisschen Kult, kann man sagen, durch diesen einen Film geworden, Past Lives. Der hat ja eine entfernt ähnliche Konstellation. Auch da muss sich eine junge Frau, eine New Yorkerin, entscheiden zwischen ihrem US-amerikanischen Ehemann und ihrer Kindheitsliebe, einem Koreaner, der plötzlich in New York aufschlägt. Und in Past Lives, da werden eben auch alle Vor- und Nachteile abgewogen. Die Entscheidungsparameter für welche Beziehung, für welchen Mann, die werden eben durchdekliniert. Das ist schon eine Dekonstruktion der romantischen Komödie. Und das alles eben auch in sehr geschleckten Bildern, sehr, sehr glatten Ästhetik. Und ganz ähnliche Bilder gibt's jetzt auch in Materialist. Also die Bilder, die sind so cool und so steril eigentlich wie die Apartments und teuren Cafés, in denen sich eben Lucy und ihre Klienten bewegen.
Also kann man sagen, dass das eine ja vielleicht subversive Auseinandersetzung mit dem Genre der romantischen Komödie ist?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall in der ersten Hälfte des Films, weil da schaut man einfach eben gerne Dakota Johnson zu, dieser Antiromantikerin. Für ihre Kundinnen und Kunden ist sie wirklich eine hochbezahlte Kupplerin, die sich neoliberalen Forderungen an mögliche Partner anpasst. Und die Gespräche, in denen Lucy versucht herauszufinden, was ihre Kunden wollen, die sind wirklich, man muss es sagen, abgefuckt und super gut geschrieben. Da wird zum Beispiel eine bestimmte Größe, ein bestimmter Körperbau gefordert, der Haarwuchs, ganz genau bestimmt, ganz wichtig, das Einkommen, also unter $100,000 Jahreseinkommen vor Steuern, geht überhaupt nichts. Auch die politische Richtung wird vorgegeben, die Hautfarbe. Und ein brutales Detail vielleicht noch, in einem beiläufigen Dialog erfahren wir, dass sich wohlhabende New Yorker Männer die Beine brechen lassen für $200,000, um sie dann beim Zusammenwachsen verlängern zu lassen. Das ist schon interessant, diese ja der illusionslose Heiratsmarkt, aber dann nimmt eben Materialist leider eine moralinsäure Wendung.
Heißt, lohnt sich dann vielleicht doch eher nicht.
Ich würde sagen, eigentlich könnte man fast nach einer Stunde gehen. Also nachdem wir eine Stunde lang durch teure Restaurants und 12 Millionen Dollar Apartments uns bewegt haben, sollen wir nach einer Plotwendung plötzlich wieder an arm oder glücklich glauben. Und das geht irgendwie nicht dann doch. Aber dafür können die tollen Schauspieler wirklich nichts. Also es liegt nicht an Dakota Johnson und an Pedro Pascal.
Katja Nikodemus über den Film Materialist, der ab heute im Kino zu sehen ist. Vielen Dank. Vor dem Museum liegt die Wunderkammer, die es ab der Renaissance immer häufiger an europäischen Höfen gab. Könige und Fürsten sammelten Waffen, präparierte Tiere, Steine oder auch Kurioses. Die Sammlungen des Naturkundemuseums in Karlsruhe gehen in Teilen auch auf dieses adlige Freizeitvergnügen zurück. Viele Artefakte liegen allerdings seit Jahrzehnten in Depots, weil nicht nur der Platz, sondern auch die Kapazitäten für die wissenschaftliche Erforschung fehlen. Das Naturkundemuseum Karlsruhe präsentiert nun 32 selten gezeigte Sammlungsstücke. Marie-Dominique Wetzel hat sie sich in der Ausstellung Versammelt angesehen.
Er zieht alle Blicke auf sich. Tristan, der imposante Seeelefant, thront mitten im großen Ausstellungssaal. In den 60er Jahren war er einer der Publikumslieblinge der Stuttgarter Wilhelmer. Als er 1970 starb, wurde er im Naturkundemuseum Karlsruhe präpariert, erklärt Kuratorin Konstanze Hamp.
Er ist sehr groß und wir haben leider keine sehr guten klimatischen Bedingungen, um so ein Präparat dann wirklich auch langfristig gut zu erhalten. Und deswegen ist seine Haut an vielen Stellen sehr rissig. Aber genau darum geht es uns auch jetzt in dieser Ausstellung, einfach aufmerksam zu machen darauf, was es eigentlich bedeutet, Objekte für die Ewigkeit zu bewahren.
Aus der Gründungszeit des Naturkundemuseums Karlsruhe, Mitte des 18. Jahrhunderts, zeigt die Ausstellung ein sehr viel weniger empfindliches Exponat. Ein hübsches Steinschränkchen der Markgräfin Caroline Luise von Baden, in dessen zahlreichen Schubladen sich einheimische Gesteinsproben befinden. Caroline Luise gilt als Gründerin des Karlsruher Naturkundemuseums. Ihr Naturalienkabinett hatte bereits den Anspruch einer wissenschaftlichen Sammlung und war nicht nur, wie damals sonst üblich, eine Wunderkammer. Dennoch befinden sich in der Sammlung der badischen Markgräfin auch einige Kuriositäten, wie etwa das Fragment eines Mammutstoßzahns, das damals für das Horn eines Einhorns ausgegeben wurde. Natürlich wird im Naturkundemuseum immer noch gesammelt. Heute wird jedoch viel genauer darauf geachtet, warum man was und wo zu welchem Zweck sammelt. Doch auch die riesigen Altbestände mit mehreren Millionen Sammlungsobjekten werden weiterhin zu Forschungszwecken herangezogen. Manchmal zeigt sich erst viel später, dass es klug war, etwas zu sammeln, erläutert der heutige Direktor des Naturkundemuseums Karlsruhe, Martin Husemann.
Wir hatten vor kurzem eine Arbeit, wo wir uns Pollen angeguckt haben von Hummeln, die vor 40 Jahren gesammelt wurden, konnten daraus feststellen, welche Pflanzen verschwunden sind. Das heißt, diese Sammlungen bergen quasi ganz viele Daten über die vergangene Zeit, die wir heute gar nicht mehr rekonstruieren könnten. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir auch weiter sammeln, damit wir auch in Zukunft Ressourcen haben, um zu verstehen, was mit unserer Natur passiert.
Deswegen ist ein Kapitel der Ausstellung auch den verschwundenen Arten und den Neuankömmlingen in der Region gewidmet. Zum Beispiel dem Waldnashorn, das vor etwa 120.000 Jahren hier lebte und von dem man 1802 einen versteinerten Schädel direkt in Karlsruhe fand. Relativ neu in der Region ist dagegen die asiatische Hornisse, die wohl über Topfpflanzen eingeführt wurde und sich rasch verbreitet hat. Dank der Digitalisierung stehen Naturkundemuseen in der ganzen Welt heute in engem Kontakt, tauschen Daten und Forschungsergebnisse aus. Und da zeigt sich immer wieder, dass das Naturkundemuseum Karlsruhe als eines der ältesten seiner Art in Deutschland einen riesigen Sammlungsschatz besitzt, der nicht nur aus historischer Sicht bedeutsam ist.
Marie-Dominique Wetzel über selten gezeigte Objekte in der Ausstellung versammelt im Naturkundemuseum Karlsruhe. In den Kulturmeldungen von Hanna Rau geht es jetzt um den Film, der für Deutschland ins Rennen um die nächsten Oscars gehen soll.
Und das ist Mascha Schilinskis Drama In die Sonne schauen. Der Film wurde bereits in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Er spielt auf einem abgelegenen Hof in der ostdeutschen Altmark, auf dem sich die Lebensgeschichte von vier Frauen verschiedener Generationen kreuzen. Es geht nach Aussage der Regisseurin um die Frage, wie Traumata über Generationen hinweg unsere Körper prägen. Für die Jury von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, ein formal kompromissloser, emotional existenzieller und künstlerisch einzigartiger Film. Und es ist erst der zweite Spielfilm von Mascha Schilinski. Dem SWR hat sie verraten, was es für sie bedeutet, diesen Film aus der Hand zu geben.
Es ist ein Prozess. Also ich glaube, man beschützt diesen Film natürlich eine Weile und man muss immer auch darauf achten, dass er nicht einfach nur ein Produkt wird, weil da natürlich eigentlich ganz viel Liebe drin steckt. Aber es ist auch gleichzeitig ein unglaublich schönes Gefühl, jetzt zu wissen, dass dieser Film seine eigene Reise nimmt und man ihn loslässt und auch irgendwie jetzt nicht mehr verantwortlich dafür ist, im Sinne von, der Film findet jetzt seinen eigenen Weg.
Ob dieser Weg tatsächlich nach Los Angeles führt, darüber muss jetzt noch die Oscar Academy entscheiden. Dass In die Sonne schauen nächste Woche in den deutschen Kinos startet, ist dagegen gewiss. Zu hoffen bleibt, dass er dort die Kassen genauso zum Klingen bringen wird wie Bully Herbig. Das Kanu des Manitou lockte innerhalb einer Woche mehr als 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos. Um deutsche Unterstützung für die Ukraine ging es bereits zu Beginn der Sendung. Dass die nicht ausschließlich militärischer Natur ist, zeigt ein Treffen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit seiner ukrainischen Amtskollegin heute in Berlin. Die beiden haben eine Kulturfreundschaft vereinbart und Weimer versprach, der Ukraine dabei helfen zu wollen, ihre Kulturgüter, Kunstwerke und Kirchen zu verteidigen. Seit Beginn des Krieges hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben bereits Kulturhilfen in Höhe von fast 29 Millionen Euro bereitgestellt. Ebenfalls als Zeichen der Freundschaft wollte der französische Präsident Emmanuel Macron eine Leihgabe an das British Museum verstanden wissen. Konkret geht es um den Wandteppich von Bayeux, doch genau diese Leihgabe sorgt jetzt für Streit. In einer Online-Petition schimpft der französische Kunsthistoriker und Journalist Didier Rigner das Vorhaben ein Verbrechen. Er befürchtet, der fast 70 Meter lange Teppich aus dem 11. Jahrhundert könnte auf dem Transport beschädigt werden. Inzwischen hat die Petition 45.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Der mutmaßliche Angreifer auf die Nord Stream Pipelines wurde heute in Italien festgenommen. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.